Roswitha und ich grüßen euch sehr, sehr herzlich. Wir freuen uns, wieder in eurer Mitte zu sein. In der Nähe sind wir letzten Sonntag schon gewesen, nämlich in Hanau, in der Gemeinde, mit der Gemeinde von Pastor Hugo Danker, damit sie sich richtig ausbreiten können und viel Abstand haben können, mussten wir eben die größeren Gemeinderäume nehmen in Hanau, und das war auch gut so. Wir hatten eine gesegnete Zeit. Ich habe mich besonders gefreut, wieder in dieser Gemeinde auch mal zu sein, denn über 50 Jahre ist es her, wo ich dort als Pastor Hugo Danker Gemeindepastor war, meine einige Male evangelisierte. Das war der Anfang überhaupt. Von den Nazarenern gab es dann noch die Gemeinde in Frankfurt. Und die Gemeinde in Gelnhausen ist erst später entstanden. Ich wurde auch gerufen, Zeltmission auf der Müllerwiese zu halten einige Male. Viele Menschen kamen zum Glauben. Und dann wurde die Gemeinde in Roth gegründet, Roth-Gelnhausen. Und später wurde die Post gekauft. So ist es. Und dann später ist das hier passiert. Nicht wahr? Da haben verschiedene Brüder hier besonders die Gläubigen zusammengefasst und eben diese Gemeinde gegründet. Und wir freuen uns sehr, mit euch Gemeinschaft zu haben. Ich habe heute ein besonderes Thema, deswegen, weil immer wieder Fragen aufkommen, nämlich, was ist das mit dem Tod? Das ist doch so grausam. Jeden Tag liest man etwas in der Zeitung, in den Nachrichten sieht man diese Bilder. Es ist schrecklich. Warum muss das eigentlich alles sein? Wenn wir jetzt den Bibeltext hier gelesen und gehört haben, das war ein Text aus dem Alten Testament. Das war noch nicht das Endstadium, das dort beschrieben wird, wo der Herr nämlich auch schon Segen geben wird, Ruhe geben wird, die Angst vor dem Tod nehmen wird. Nämlich das ist die Zeit im tausendjährigen Friedensreich, wenn Jesus wiedergekommen ist und von Jerusalem aus eben regieren wird. Das ist aber noch nicht die Vollendung, nämlich auch diese Erde nach dem tausendjährigen Reich wird vergehen, ganz und gar. Und dann schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann passiert das. Und ich lese aus Kapitel 21 der Offenbarung. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst Gott mit ihnen wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und sind gewiss. Nun, das Thema Tod ist nicht sehr, sehr angenehm. Ich muss gestehen, dass ich nicht allzu gern darüber spreche. Aber ich spreche doch wieder gern darüber, weil es eine Lösung für dieses Todesproblem gibt. Und diese Lösung finden wir in der Bibel. Aber die Menschen haben im Grunde Angst vor dem Tod. Selbst bekannte Leute, die im Fernsehen auftreten und sonst ziemlich kess reden können und so weiter und alles Mögliche uns vorstellen und ja scheinbar problemlos leben, haben eine große Angst. Ich denke da zum Beispiel, ich habe es in der Zeitung gelesen, nämlich Dieter Thomas Heck. Und er denkt ehrlich, sagt er, nicht gern über den Tod nach. Ich lehne es ab, darüber nachzudenken, denn ich habe Angst vor dem Tod. Im Grunde hat jeder diese Angst, nur sie wird nicht immer zugegeben. Oder wir denken an den verstorbenen Literaturkritiker Reich Ranitzky, ich weiß nicht, wer ihn noch kennt. Jedenfalls, er hat es so oft gesagt: Er, der sonst so viele Bücher kannte, so viele Leute, die in den Büchern große Sprüche verfasst haben. Aber um Gott kümmerte er sich nicht. Er sagte, ich habe keine Minute verschwendet, um an Gott zu denken. Und an den Tod natürlich auch nicht. Aber das kam dann doch im Alter. Und er sagte, ich habe Angst, eine furchtbare Angst vor dem Tod. Und wenn man mit Menschen spricht, ich war viel unterwegs als Evangelist nun und habe sehr oft privat gewohnt, hatte viele Gespräche mit Leuten, aber ich war sehr oft im Altenheim. Nicht damals, war ich noch nicht alt. Als junger Kerl musste ich manchmal ein Zimmer nehmen im Altenheim, das war da noch frei. Und es war sehr schön, mit den Alten zusammen zu sein und mit ihnen am Tisch zu sitzen, zu essen und zu sprechen. Und wenn ich dann mit ihnen über das wichtige Thema sprach, wollten sie nichts wissen. Ich weiß noch, einmal saßen wir auf der Parkbank vor dem Altenheim, ein riesiges Altenheim in Westfalen. Und da wurde gerade wieder ein Sarg hinausgetragen. Sehen Sie, immer muss man das sehen, dauernd werden Särge rausgetreten, immer hat man mit dem Tod zu tun, es ist doch furchtbar. Und als ich dann erklären wollte, nicht wahr, dass man nicht eine Angst haben muss vor dem Tod und von dem, was danach kam, dann hieß es dann oft, nee, das Thema wollen wir nicht haben. Welche Sorge hatten Sie? Alte Leute, die vor dem Tod standen, fragten, was gibt es heute noch zu essen? Und das Zweite, und was gibt es im Fernsehen für ein Programm? Das war alles, mehr nicht. Ich habe als ganz junger Kerl immer gedacht, dass die alten Leute doch sehr oft an den Tod denken müssen, weil sie nämlich in seine Nähe gerückt sind. Von wegen, solange ich nun im Dienst bin und ich habe mit den jungen Leuten gesprochen, wer hat sich am meisten danach erkundigt? Die jungen Leute in den Schulen, die Studenten und die Schüler, die kleinen Schüler schon. Was ist nach dem Tod? Gibt es einen Gott? Diese Fragen waren da. Und die Alten schoben es von sich. Im Großen und Ganzen jedenfalls. Aber wir müssen uns einfach damit befassen, denn wir haben täglich damit zu tun. Oft sterben die liebsten Leute. Wir möchten sie nicht drangeben. Vater, Mutter, Verwandte und es sterben Bekannte, Freunde. Wenn ich so jetzt nun alles überblicke, meine ganze Freundschaft, und ich habe eine große Freundschaft, denn ich habe ja viel evangelisiert, habe viele Freunde gewonnen, auch persönlich. Wie viele sind gestorben, sind schon beim Herrn. Meine erste Frau wurde abgerufen und ich musste Ja sagen dazu. Es ist einfach so. Und wehe dem, der keinen Trost hat, der nicht weiß, was fange ich mit dem Tod an. Ich konnte an ihrem Grab sagen, sie wird auferstehen und ist schon jetzt beim Herrn. Ihr Leib wird auferstehen. Jesus ist Sieger über den Tod. Haben wir Christen nicht eine wunderbare Botschaft und ein Wissen, was die Welt nicht hat, das die Wissenschaft nicht kennt? Dass die Großen, die Romane schreiben und viele dicke Bücher, wissenschaftliche Sachen, nicht wissen. Wir dürfen es wissen, von der Bibel her. Jeden Tag begegnet uns der Tod, allein schon in den Nachrichten, immer wieder. Und dann die Todesanzeigen. Wisst ihr, ich lese jeden Tag die Zeitung und auch die Todesanzeigen. Nicht um zu sehen, ob mein Name drin steht, sondern möchte gerne wissen, wer stirbt da? Was wird von ihm gesagt? War er gläubig? Was sagen die Verwandten dazu? Und weißt du, es sterben eigentlich meistens nur gute, anständige Leute. Positiv sind, mit denen der liebe Gott zufrieden sein muss. Nun, viele sind auch edle Menschen. Aber sind sie errettet? Ich kann nicht Richter sein, will es auch nicht. Nur interessant ist, dass bei den Gläubigen das doch durchkommt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und da wird davon gesprochen, nicht wahr, dass diese Person jetzt im Himmel ist und jetzt auf die anderen wartet. Ganz wunderbar. Evangelisiert wird dann bei den Gläubigen. Und wir sollten das auch immer wieder tun. Wir haben es jetzt in diesen Tagen gehört, in wo war es, in, nicht in Russland war es, in, wo ein, in der Ukraine ein Flugzeug abgestürzt ist. Und das waren junge Piloten, die einmal selber fliegen sollten auch. Plötzlich, ganz jung noch, plötzlich mussten sie sterben. Ja, der Tod zeigt hier sein Grauen und sein großes Leid, das er über unsere Menschheit bringt. Wie kam der Tod überhaupt in die Menschheit hinein? Wir lesen das in 1. Mose Kapitel 2, Vers 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das ist eigentlich eine eigenartige Ausdrucksweise, des Todes sterben. Das heißt, sterbend sterben im Hebräischen. Und das ist die Bedeutung, nämlich du wirst ganz bestimmt sterben. Und nun haben die ersten Menschen davon gegessen. Sie sind ungehorsam gewesen. Darauf folgte der Tod. Ja, wie denn? Ist denn Adam gleich tot umgefallen? Und Eva auch? Nein. Sondern es gibt einen dreifachen Tod. Das ist die Folge der Sünde. Erstens, der geistliche Tod. Das heißt, die Verbindung mit Gott wird abgebrochen. Da kann man noch leben, da kann man noch gesund sein, da kann man sportlich sein. Da kann man fähig sein auf allen Gebieten. Aber man ist von Gott getrennt. Keine Verbindung da. Kein Leben nach dem Tod. Also durch die Sünde ist der Tod gekommen. Deshalb brauchen wir alle eine Erlösung. Jeder Mensch. Denn wir sind von Natur aus alle geistlich tot. Und selbst wenn wir in einem christlichen Elternhaus geboren werden, jeder muss sich trotzdem noch bekehren. Und das ist wichtig, dass wir es den Leuten sagen. Aber der zweite Tod ist der leibliche Tod. Nämlich auch Adam, obwohl er 930 Jahre alt wurde, schließlich musste er sterben. Mit 930 Jahren, der hätte eine lange Rente gekriegt. Aber er musste sterben. Der Tod ist der Sünde Sold, so heißt es. Der Körper stirbt irgendwann. Und wenn man noch so fähig ist vielleicht und elastisch im Alter, irgendwann muss man doch sterben. Und dann schließlich der dritte, das ist der ewige Tod. Das heißt, das ewige Getrenntsein von Gott in der Ewigkeit, nachdem man gestorben ist. Das heißt, man muss die Ewigkeit in der Verdammnis zubringen. Das ist der ewige Tod. Deshalb brauchen wir eine Errettung. Jeder Mensch braucht die Errettung, muss Jesus Christus als seinen Heiland annehmen. Wir sterben ja nicht alle an Altersschwäche. Viele Babys sterben ja schon. Und dann denken wir zum Beispiel an einen berühmten Mann, Alexander der Große. Der war noch jung, 33 Jahre alt. Der hätte noch gerne gekämpft und die halbe Welt eingenommen. Hat ja viel eingenommen. Aber er musste sterben. An was? An einem Mückenstich. Er hat Malaria gekriegt und ist daran gestorben. Gott braucht nur sagen, so einer Mücke sticht denn mal. Mehr nicht. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Nicht, wenn Leute sagen, ich habe gekämpft und der kämpft und nun bin ich wieder frisch und so weiter. Das ist Gnade Gottes. Wir können gar nichts oft tun. Natürlich müssen wir uns gesund erhalten, soweit es geht. Aber das Leben hat schließlich Gott in seiner Hand. Es ist immer eine schreckliche Angelegenheit, wenn ein Mensch uns verlässt. Aber ist es nicht eigenartig, dass viele Leute, die Angst vor dem Tod haben und ihn scheuen und ihn hassen, es gerne hinnehmen, dass ungeborene Kinder umgebracht werden. Im Mutterleib. Und wie? Man muss sich mal solch einen Film ansehen, wo das Kind zerstückelt wird, mit der Sauglocke abgesaugt und so weiter. Und das nimmt man hin. Aber wehe, da geht einer an eine Unke ran oder an irgendetwas. Nicht? Man überfährt sie mit dem Auto. Dann ist es schlimm. Wie ist da die Verhältnismäßigkeit? Tod ist schlimm. Auch Tiere. Ich habe nie gerne zusehen können, wenn ein Tier geschlachtet wurde. Aber trotzdem, es gehört mit zum Leben. Ich habe ja öfters auch in Russland gepredigt, bis Sibirien hin. In Moskau bin ich oft gewesen. Wisst ihr was? Da sind jedes Jahr, werden, ja, eigentlich täglich sogar, ja, täglich werden 60 Menschen von streunenden Hunden gebissen. In Moskau. Die treiben sich da rum, sind ganz wild geworden. Und viele Menschen sterben an diesen Bissen dann. Meint ihr, man würde die streunenden Hunde jetzt umbringen? Da sind Tierschützer dagegen. Nicht wahr? Man lässt lieber Menschen beißen, damit sie sterben. Wie ist da die Verhältnismäßigkeit? Es ist ganz furchtbar. Nun, einige Tatsachen über den Tod. Jeder Mensch muss einmal sterben. In Römer 6, 23 heißt es, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Und das erste Mal geschah es bei Adam und Eva. Weiter, Gott setzt unser Leben und die Lebenszeit fest. Da sagte der, das heißt, der Teufel wollte einmal den Hiob ruinieren. Und da sagte Gott, gut, du darfst ihn in einer gewissen Weise angreifen. Aber an sein Leben darfst du nicht. Ich habe Menschen erlebt, die hatten böse Geister. Die drohten sogar, wir bringen dich um. Wir bringen dich um. Hatten gar kein Recht dazu. Die können auch keinen umbringen. Nur wenn Gott es zulässt. Herr über Leben und Tod ist immer noch unser Gott und unser Heiland Jesus Christus. Und dann wird es ja gesagt von Gott selber im Psalm 90, unser Leben wäre 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, 80 und noch weiter. Und sonst ist es Mühe und Arbeit gewesen, so hat Luther übersetzt. Ein Leben. Manche werden über 100 und bekehren sich nicht. Sie nützen ihre Zeit nicht. Dieses Leben hier in dieser Welt ist Vorbereitungszeit für die Ewigkeit. Und redet Gott immer wieder nicht zu uns? Durch sein Wort, durch Ereignisse. Er erschreckt uns und so weiter. Und manche sind sehr erschrocken, aber bekehren sich nicht und nehmen Jesus Christus nicht an. Selbst fromme Leute mussten sterben. Und wenn sie noch so lange lebten, in 5. Mose 31, in Vers 14 lesen wir, da sagt Gott zu Mose, siehe, deine Zeit ist herbeigekommen, dass du sterben musst. Und wie jung war er da? 120 Jahre alt. Ein langes Leben. Und er war noch beweglich. Er hatte noch gute Augen, so steht es da. Trotzdem, er musste sterben. Gott setzte seinem Leben ein Ende. Irgendwo ist die Grenze. Nur zwei Leute sind nicht gestorben, lesen wir in der Bibel. Der erste war Henoch. Er führte ein göttliches Leben und dann wurde er entrückt. So wie später einmal in unserer Zeit vielleicht sogar die Gemeinde Jesu entrückt wird, verwandelt wird und zum Herrn geht. So ist Henoch entrückt worden. Und Elia. Elia ist sogar in einer Kutsche in den Himmel gefahren. Und wir wissen ja, dass er auch einmal bei Jesus erschienen ist, bei seiner Verklärung. Er stand neben Mose. Weiter, es gibt keinen Ganztod. Es gibt evangelische Theologen, Professoren sogar, die behaupten, es gibt einen Ganztod. Ich denke an einen, der mir sehr lieb ist sogar, aber in diesem Punkt musste ich seine Lehre ablehnen. Der lehrte, und ich habe ihn persönlich gehört, mit ihm, ja, dass er einfach, der Mensch, wenn er stirbt, auch der Gläubige, dann ist er ganz tot. Die Seele, alles ist tot, er schläft. Aber zur rechten Zeit weckt Gott ihn dann auf. Ich musste mich melden und ihm sagen, Herr Professor, in der Bibel steht es anders. Nämlich, Da steht in Matthäus 10, Vers 29, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die Seele aber nicht töten können. Was stirbt? Der Leib beim Gläubigen. Und was ist mit der Seele? Sie geht gleich zum Herrn. Oder der Geist, Seele und Geist austauscht bei ihr. Nicht? Jesus selber betet, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Oder Stephanus in seinem Sterben, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und dann sah er den Himmel offen. Und der Herr Jesus erwartete ihn sogar schon. Der Leib war zerschunden auf der Erde. Der wurde dann begraben. Aber seine Seele war zum Herrn gegangen. Oder wir lesen es in Lukas 16, Vers 19. Zwei Männer sind gestorben. Der arme Lazarus, der vor der Tür des Reichen gebettelt hatte, er starb. Und was geschah? Er wurde getragen von den Engeln in Abrahams Schoß. Bildlich gesehen. Er kam gleich auf die Seite, da wo der Herr war. Also in die Herrlichkeit. War da ein Seelenschlaf? Nein, er war gleich beim Herrn. Und dann war der andere, der starb dann. Der Reiche. Wo kam er hin? Er kam nicht, die Engel, die holten ihn nicht ab. Sondern er kam in die Verdammnis, in die Hölle. Ins Totenreich. Die Seite da, wo Hölle ist. Und er schrie und er bettelte, kann ich nicht hier raus, ich leide Pein in dieser Flamme. Von wegen Auslöschung der Existenz oder Schlaf. Nein, wenn, dann schläft nur der Leib so lange. Wir Gläubige werden verwandelt werden in einen Herrlichkeitsleib. Aber auch die Ungläubigen werden auferstehen zum Gericht und sie werden keinen Herrlichkeitsleib haben. Das sagt die Bibel, was ich hier bringe. Bringe ich nur von der Bibel, das ist jetzt nicht meine Fantasie, sondern hier steht es so in der Bibel. Und lesen wir noch Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Da werden Menschen getötet, weil sie Jesus angehören, weil sie die Bibel verkündigen, werden umgebracht, sie sterben und wo kommen sie hin? Sofort zum Herrn, vor dem Altar Gottes im Himmel. Und sie sagen, Herr, wann wirst du unseren Tod rächen? Kein Todesschlaf, sondern sie leben weiter. Und später wird ihr Leib auferstehen, wird verherrlicht und dann wird Seele und Leib wieder eins sein, in Vollkommenheit. Und dann wird es keinen Tod mehr geben. Das ist es. Wunderbare Botschaft. Ja, und wir sehen auch Mose und Elia, was ich schon vorhin sagte, waren bei der Verklärung Jesu dabei. Mose war gestorben mit 120 Jahren, aber er lebte in der unsichtbaren Welt und er sprach sogar mit Jesus über das, was er am Kreuz vollenden sollte. Und Elia hatte eine ganz bestimmte Funktion. Wir wissen nicht genau, was alles. Woher gehen die Verstorbenen also? Es gibt keine Reinkarnation. Diese Lehre, die macht sich so breit, gerade durch den Buddhismus und Hinduismus, nicht wahr? Man denkt, man kommt wieder. Der Dalai Lama, der so bewundert wird von Leuten, nicht wahr? Und man läuft ihm nach und verehrt ihn mit einer göttlichen, sowieso, nicht wahr? Und so weiter. Und er selber weiß nicht einmal, als was er wiederkommt. So sagt er jedenfalls. Er sagte, ich könnte als irgendein Tier wiederkommen. Ich weiß es nicht. Wie erbärmlich doch. Wir haben ein Ziel. Und wir müssen nicht so oft auf die Erde kommen. Sondern die Bibel sagt, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Danach aber das Gericht. Viele wollen ja am liebsten wiederkommen, weil sie nicht vor Gott stehen wollen. Nein, es gibt nur ein Leben und das müssen wir hier nutzen und die Errettung in Jesus annehmen. Es gibt zwei Orte in der unsichtbaren Welt, wo Menschen dann hinkommen. Einmal das Paradies, so wird es in der Bibel, wird der Himmel uns auch genannt, ein himmlischer Ort für die Erlösten. Es ist der Ort der Freude. Und Jesus sagte zu dem Verbrecher, der mit ihm am Kreuz hing, an seinem Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieser Mann war nämlich gläubig geworden. Im letzten Moment. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er wurde gläubig und Jesus sagte, du wirst mit mir im Paradies sein. Weißt bei Gott sein. Du wirst weiterleben, du wirst ewiges Leben haben. Und so geschieht es, wenn ein Mensch heute Jesus annimmt. Dann spricht auch der Herr zu ihm, du wirst mit mir sein. Du gehörst mir jetzt. Ja, und wir sehen es, wie Stephanus gebetet hatte im Sterben, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Ja, oder Lukas 16, wer war dort auf der himmlischen Seite? Nämlich Abraham und der arme Lazarus im Jenseits. In Abrahams Schoß war er, das heißt geborgen bei Gott. Eine wunderbare Sache. Seit Jesu Auferstehung steht nicht mehr das Totenreich offen für die Gläubigen. Das Totenreich war bis dahin, wo Jesus starb, noch für die Gläubigen da. Und das war geteilt. Dazwischen eine tiefe Kluft. Aber seitdem Jesus gestorben ist, gehen die Gläubigen, wenn sie sterben, gleich zum Herrn. Das wird uns in der Offenbarung auch gesagt, ganz deutlich und klar. Und an einigen anderen Stellen. Und deshalb, wenn wir sterben, es ist uns schon eine fremde Sache, wenn wir sterben, das haben wir noch nie durchgemacht. Aber vor dem Danach dürfen wir bestimmt keine Angst haben, denn dann gehen wir nach Hause. Das ist unser Zuhause, ein ewiges Zuhause, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Gemeinschaft mit Gott haben, wo die gläubige Gemeinschaft untereinander haben, wo Segen ist, wo kein Tod ist, wo kein Leid ist, nichts ist mehr da, kein Schmerz, gar nichts mehr. Das, was sich die Menschheit erwartet, wonach sie sich sehnt, das muss man sagen, das ist frohe Botschaft. Und das hat der Herr Jesus für uns am Kreuz erworben. Aber man muss ihn annehmen, damit man das alles hat. Ja, also die Gläubigen gehen gleich zum Herrn. Dann ist die Hölle da. Es zeigt die Heiligkeit Gottes. Ich höre immer, ja, wenn man an Gott glaubt, ja, ist doch der liebe Gott. Da kann doch nichts Schlimmes sein. Über die Hölle darf man nicht reden. Das ist nur märchenhaft und so weiter. Man macht den Leuten nur Angst. Selbst Theologen sagen das heute. Das ist Lüge. Wer hat am meisten über die Gehenna, über die Hölle gesprochen? Schau mal nach. Es war Jesus. Nicht einmal die Apostel. Die sprachen auch vom Jenseits, aber von der Hölle direkt. Jesus selber. Ich glaube 11 oder 12 Mal. Und warum? Weil er den Menschen Angst machen wollte? Nein, er wollte sie warnen. Warum? Weil er sie liebte. Er wollte nicht, dass die Menschen in die Hölle gehen. Und deshalb sprach er davon. Da ist eine Hölle, aber ich errette euch. Wenn ihr eure Sünde, eure Schuld auf mich werft, dann vergebe ich euch alles und dann müsst ihr nicht mehr in die Verdammnis. Die Hölle, der Ort der Verlorenen. Ja, und wo kommen die anständigen Leute hin? Wenn sie nicht Jesus angenommen haben, auch in die Hölle. Denn keiner ist anständig genug vor Gott. Untereinander, da können wir uns vielleicht vergleichen und sagen, ja, der ist anständig und der ist gut und der ist besonders hervorragend. Bei Gott sind sie alle Sünder. Geistlich tot. Deshalb brauchen wir Jesus, weil jeder, der anständig ist, von Natur aus geistlich tot ist. Und Jesus nur gibt das Leben. Er ist das Leben und er gibt uns das Leben. Und dann wird der Tod nicht mehr für uns sein. Sondern wir, wenn wir sterben, gehen wir in das Leben, in das ewige Leben. Eine wunderbare Botschaft, die wir hier haben. Aber in der Hölle, der Reiche, er war in Feuer, er war in der Qual. Er war sogar besorgt um seine Brüder, die nicht errettet waren, die noch lebten. Und er wollte am liebsten den armen Lazarus schicken, damit er sie evangelisiert. Und es wurde ihm gesagt, es nützt nichts. Selbst wenn einer von den Toten hinginge, die würden doch nicht glauben. Sie haben Mose und die Propheten, das heißt die Bibel, Gottes Wort. Hier finden wir das, was Gott uns zu sagen hat über das Diesseits und über das Jenseits, über unser Leben und über unsere Ewigkeit und wie wir an das Ziel kommen, finden wir nur in der Bibel. Und deshalb predigen wir darüber. Ursprünglich wurde die Hölle ja für den Teufel gemacht. Wissen wir, dass er ein abgefallener Engel ist, der sich gegen Gott erhoben hatte, der sich ja den Himmel am liebsten regieren wollte und die ganze Welt. Ich will gleich sein dem Allerhöchsten. So hat er es gesagt und ist abgefallen. Und nun lesen wir es in Matthäus 25, 41, dass die Ungläubigen, die sterben, in die Hölle kommen, da wo für Satan ein Ort gemacht ist und für seine Engel, die abgefallen sind, für die Dämonen. Und der Teufel fürchtet das. Die Dämonen fürchten das. Lies doch mal in der Bibel. Bist du gekommen, uns schon vorzeitig in die Hölle zu bringen? Hab Erbarmen, lass uns doch hier in diesem Menschen, den wir besessen haben. Ich kann euch sagen, eine furchtbare Angst. Und ich habe es oft in der Seelsorge erlebt. Die Angst der Dämonen vor der Hölle. Ich wünschte, mancher würde das mitkriegen, der so dahin lebt und sagt, ach, das wird schon alles gut gehen. Nein, es geht nicht gut. Es gibt übrigens auch kein Fegefeuer. In der katholischen Kirche wird es gelehrt, aber in der Bibel finden wir es nicht. Man kann nicht jemanden aus der Hölle herausbeten. Ich weiß noch einmal, als wir einen toten Sonntag, ich hatte Evangelisation irgendwo in einer Kirche, eine ganze Woche, und am Sonntag der dortige Superintendent betete für alle, die in diesem Jahr gestorben waren, hat eine lange Liste gehabt. Wir haben zusammen Mittag gegessen und ich fragte ihn, glauben Sie noch, dass Sie jemanden aus der Hölle rausbeten können? Er war ganz erschrocken, sagte er, wie kommen Sie denn darauf? Das glaube ich doch nicht. Ich sage, warum haben Sie jetzt dafür gebetet? Ist gut, dass man Sie aufruft, der und der ist gestorben, kann Achtung haben, aber jetzt beten, Herr, mach Sie selig. Sagt er, ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt ist Schluss damit. Ich werde es jetzt anders machen und werde jetzt Evangelium verkündigen, den Leuten sagen, dass es wichtig ist. Denn viele denken, wenn jetzt in der Kirche dafür gebetet wird oder Messen werden gelesen, jetzt werden die Leute selig. Nein, nach der Bibel jedenfalls nicht. Es gibt also kein Fegefeuer. Ja, wer kommt in den Himmel? Der von Neuem geboren ist. Warum müssen wir von Neuem geboren sein? Weil wir geistlich tot sind von Natur aus. Ich muss es immer wieder sagen. Deshalb. Sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Und die Frage ist, bist du von Neuem geboren? Weißt du es? Wenn nicht, dann komm doch mal in die Seelsorge. Dann wollen wir darüber sprechen und dir helfen, dass du mit Gewissheit nach Hause gehen kannst. Ich dachte auch, ich werde in den Himmel kommen, ehe ich bekehrt war. Aber mir kamen sehr oft zwischendrin Zweifel, weil ich nicht so war, wie Gott es wollte. Ich kannte die Gebote ja. Und wie viele hatte ich übertreten? Und von vielen wusste ich gar nicht, von der Übertretung. Da hatte ich doch sehr Angst. Aber als ich dann Jesus als meinen Retter annahm und fand es in der Bibel, dir sind die Sünden vergeben, du hast ewiges Leben. Ich kann euch sagen, das war etwas ganz anderes, nicht wahr? Und daran zehre ich heute noch und bin dankbar dafür. Hast du diese wunderbare Gewissheit? Jesus Christus hat er dich angenommen. Ja, im Blute des Lammes muss man gewaschen sein. Offenbarung Kapitel 7, Vers 14. Da wird von der unzählbaren Schar im Himmel gesprochen. Und was wird von ihnen gesagt? Die sind alle da, weil sie gut waren, weil sie gespendet haben, weil sie nie im Gefängnis waren. Nein, sie sind alle gewaschen im Blute des Lammes. Ein Bild. Jesus Christus hat ihnen vergeben, weil er sein Blut und Leben am Kreuz dafür hingegeben hat. Und ich durfte es von meiner Bekehrung an ebenso wissen. Ja. Und wir lesen in Offenbarung, in den Offenbarung Kapitel 2 und 3, nämlich in 7 Sendschreiben Jesu. Jesus hat ja an seine 7 Gemeinden in, damals in Kleinasien geschrieben. Da heißt es 7-mal, wer überwindet. Das heißt, wer Sieger ist. Ja, nicht durch eigene Kraft Sieger, sondern durch Jesus Christus Sieger sein. Über die Sünde und über den Teufel. Ja, der Tod und das Totenreich werden einmal auch in die Verdammnis kommen. Das lesen wir in der Offenbarung, Kapitel 20, Vers 14 und 15. Und der Tod und sein Reich, das ist der Hades, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der andere Tod. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben, in dem Buch des Lebens, da wurde in den Feuersee geworfen. In den Feuersee. Immer wieder wird es hier gesagt. Also, wir Christen, nicht Namenschristen auch, sondern ich meine die, die Jesus ihr Leben dem Herrn Jesus übergeben haben, die wirklich wiedergeboren sind, wir brauchen keine Angst vor dem Sterben zu haben. Selbst der Sterbensakt kann sehr gnädig sein. Gott kann uns einfach so wunderbar einschlafen lassen. Und wie viele Gläubige haben das auch erlebt? Und selbst wenn einer schwer krank ist, das ist manchmal schon schlimm, wenn einer in Schmerzen sterben muss. Aber der Herr hilft dem Gläubigen auch und Kraft gibt er ihnen dann auch. Die Angst vor dem Tod müssen wir nicht haben, weil wir in Hebräer 2, Vers 15 lesen. Nämlich Jesus Christus erlöste die, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Sklaven sein mussten. Und wir sind von Natur aus Sklaven dieser Angst. Angst vor dem Tod. Natürlich gehen wir nicht leichtfertig durch das Leben. Und wir passen auf, dass wir nicht umkommen, dass wir keinen Unfall haben und so weiter. Wir beten darum auch. Das dürfen wir und das sollen wir auch. Unser Leben bewahren. Aber letztlich, wenn Gott ruft, ein Ja dazu finden. Das ist wunderbar. Ja, also die Gläubigen werden einmal sogar entrückt werden. Denn die Gemeinde hier, nehmen wir an, die Entrückung ist jetzt, Jesus kommt, um die Seinen zu holen. Dann kommt er nicht auf die Erde, das kommt er erst am Ende der großen Drangsal, um die Gemeinde in das tausendjährige Reich zu führen, sondern dann ruft er uns und verwandelt unsere Leiber hier in Herrlichkeitsleiber. Und dann werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wunderbar. Wunderbar. Das dürfen wir wissen. Und wenn wir jetzt Todesnachrichten lesen und hören, die Todesanzeigen lesen müssen, dann dürfen wir beten und danken, Herr, danke, Herr Jesus, dass ich bei dir sein muss, wie du mich und wann du mich auch abrufst. Ist das nicht wunderbar? Eine herrliche Botschaft. Dann kommen wir vor den Richterstuhl Christi, wir als Gläubige. Die anderen kommen erst am jüngsten Tag vor das Gericht. Aber wir kommen vor den Richterstuhl Christi, um unseren Lohn zu empfangen. Da geht es nicht mehr darum, um verloren zu gehen oder gerettet zu werden. Denn wir sind gerettet. Aber wir werden dadurch bewertet und bekommen einen bestimmten Lohn, je nachdem, wie wir unser Glaubensleben geführt haben. Angst vor dem Tod, vor der Hölle müssen wir dann nicht mehr haben. Seine Knechte werden ihm dann dienen und sie werden sein Angesicht sehen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Gott sei Dank. Amen.